Guten Tag, ich heiße Martin und das ist Walter Veit.
Hi Martin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Pov. Worüber sprechen wir heute?
Nun, heute sprechen wir über Gnostizismus und das Wort Gottes.
Dafür müssen wir definitiv beten.
Unbedingt.
Dann lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammenbringst. Herr, heute steht ein wichtiges Thema an und davon hängen auch wichtige Entscheidungen ab. Wir bitten dich, unseren Verstand zu erleuchten und dieses Gespräch zu leiten. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, warum sprechen wir über Gnostizismus und das Wort Gottes? Martin, es geschehen so viele Dinge weltweit, es gibt so viele Auslegungen der Schrift und es weht jeder Windhauch der Lehre in dieser Welt, sogar in der Kirche. Wenn wir die Grundlagen berichten könnten, würden viele Probleme einfach verschwinden. Wir haben schon eine Erkennungsmelodie, die Bibel und der Geist der Weissagung, das Gesetz und das Zeugnis. Ich denke, wir behalten das als Kehrreim, denn darum dreht sich doch alles.
Ja, und wie wir auch schon feststellten, ist es dafür unbedingt nötig, das richtige Gesetz und das richtige Wort zu haben.
Ja, die richtige Tora und das richtige Wort Gottes. Sehen wir uns das noch einmal an. Gnostizismus und das Wort Gottes. Wenn wir 1. Timotheus 6, Vers 20 lesen, heißt es, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnisse. Das Wort hier ist Gnosis und wird in der King James mit Wissenschaft übersetzt. Dieses Wort hat eine sehr breit gefächerte Bedeutung. In Tyers gibt es folgende Definition für Gnosis. Wissen bezeichnet im Allgemeinen Intelligenz, Verständnis. Eine allgemeine Kenntnis der christlichen Religion, die tiefere, vollständigere und erweiterte Kenntnis dieser Religion, wie sie den Fortgeschrittenen zu eigen ist. Das finde ich sehr interessant. Wir haben also Ebenen, in denen Leute etwas wissen und andere, die zu den Goyim gehören. Neulinge, die noch die Grundlagen lernen müssen. Besonders über Dinge, die einem Christen erlaubt oder verboten sind. Moralische Erkenntnis, wie man sie im rechten Lebenswandel sieht. Wir haben schon gesehen, dass der Katholizismus ein ganzes Set an Regeln hat, die sich auf ihr überlegenes Wissen gründen. Diese erhabene Position, wie es Papst Benedikt ausdrückte, von der aus sie die Landschaft überblicken. Deshalb sollte jeder sich ihrem überlegenen Verständnis beugen. Und genau hier kommt die Gnosis sehr stark herein.
Weil man ja ein Erleuchteter
Richtig.
Ist.
In sehr vielen Religionen hat man zwei Ebenen. Man hat die esoterische und die exoterische Ebene. Und das esoterische Wissen ist für die Erleuchteten. Das ist nicht für die Allgemeinbevölkerung. Doch diese Denkweise durchdringt nicht nur die Kirche, sondern das ist ein sehr essentielles Element der Geheimgesellschaften wie der Freimaurerei. Und sie wachen über ihre Geheimnisse mit Eiden und schwören die schrecklichsten Dinge. Manchmal sieht man tatsächlich diese Exekutionen, bei denen man Menschen auffindet, die an Brücken erhängt wurden, wobei ihre Hosen auf typische freimaurerische Weise aufgerollt sind, wie es bei einigen Bankiers des Vatikan und so weiter passierte. Diese Denkweise ist sehr weit verbreitet. Und leider kann es sich auch an Orten einschleichen, wo es gar keine Daseinsberechtigung hat. Die Wurzeln des Gnostizismus gehen auf die Lehre der Schlange zurück.
Ja.
Wir haben das schon oft besprochen. Also gehen wir nur kurz diesen Vers in 1. Mose 3, Vers 5 durch. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Darüber haben wir schon manches Gespräch geführt. Also werden wir das nicht allzu detailliert betrachten. Aber wenn man zu worldhistory.org geht und ihre Definition des Gnostizismus betrachtet, wird es schon ziemlich interessant. Gnostizismus ist der Glaube, dass menschliche Wesen in sich ein Stück von Gott tragen, das größte Gut oder einen göttlichen Funken. Das ist doch die Lehre der Schlange, oder? Das aus der immateriellen Welt in den Körper der Menschen fiel. Alle physikalische Materie unterliegt dem Verfall, der Verwesung und dem Tod. Diese Körper und die materielle Welt wurden von einem niederen Wesen geschaffen und sind deshalb schlecht. Gefangen in der materiellen Welt, dazu ohne Wissen über den eigenen Status, benötigen die göttlichen Anteile Wissen, Gnosis, um über ihren wahren Status in Kenntnis gesetzt zu werden. Dieses Wissen muss von außerhalb der materiellen Welt kommen. Und derjenige, der es überbringt, ist der Retter oder Erlöser. Martin, das ist eine klassische Umkehrung.
Ja.
Das Wesen, das dir das Wissen bringt, dass du eigentlich göttlich bist, ist derjenige, der hier zu Anfang sagte, ihr werdet wie Gott sein. Sobald ihr einmal dieses Wissen habt, sobald eure Augen geöffnet sind.
Ja.
Sobald ihr dieses überlegene, esoterische Wissen habt. Dann heißt es weiter, während der ersten drei Jahrhunderte des Christentums gab es bis zur Bekehrung des römischen Kaisers Konstantin des Großen 312 nach Christus keine zentrale Autorität. Wie wir alle wissen, war diese sogenannte konstantinische Schenkung an die katholische Kirche eine Erklärung, dass sie die überlegenen Wächter allen Wissens und aller Autorität wären. Was natürlich eine Fälschung war. Christliche Gemeinden lehrten viele unterschiedliche Ansichten. Im zweiten Jahrhundert behaupteten einige Gruppen, die man jetzt kollektiv als gnostische Christen bezeichnet, dass sie Zugang zu geheimem Wissen hätten, besonders über die Natur des Universums, die Natur Christi und was sein Erscheinen auf der Erde für die Gläubigen bedeutet. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts verfasste eine Gruppe von christlichen Leitern, die man in der Rückschau als Kirchenväter bezeichnet, Justin, der Märtyrer, Irenäus, Tertullian und andere, ganze Bände gegen die gnostischen Christen. Dieser Krieg tobt schon seit der frühen Ära.
Ja. Und bei Konstantin begann es auch mit Eusebius, der eine Bibel gemäß dieser gnostischen Philosophie schreiben sollte.
Eusebius war ein großer Schmeichler Konstantins und war ein Schüler von Origenes. Origenes war ein Gnostiker. Wie wir noch sehen werden, war Origenes von dieser griechischen Philosophie durchdrungen, die wiederum nichts mit dem Christentum zu tun hat. Denn wenn man glaubt, dass man selbst göttlich ist, dann glaubt man, was Satan glaubt. Deshalb ist es für Satan unbedingt notwendig, dass Christus, wenn er schon ein göttliches Wesen ist, einen Ursprung hat, dass er ein geschaffenes Wesen ist. Dann kann nämlich diese Göttlichkeit in dieser Hinsicht auch für jeden anderen gelten. So führte Satan Krieg gegen Christus. Deshalb hat diese Denkweise auch keinen wirklichen Anfang. Die Bibel ist in 1. Mose Kapitel 1 sehr deutlich. Am Anfang schuf Gott. Also sagt uns die Bibel, dass es einen Schöpfer und eine Schöpfung gibt. Gnostizismus vermischt und verwirrt diesen Standpunkt, pervertiert ihn.
Und deshalb passt auch Evolution zum Gnostizismus.
Stimmt, denn auch die Evolution hat keinen Anfang. Es gibt dort zwar den Urknall, aber der Urknall kommt von einem früheren Urknall und der von einem noch früheren Urknall. Letztendlich gibt es keinen wirklichen Anfang. Und Die meisten esoterischen Religionen dieser Welt kennen dieses Konzept von Zyklen, wie etwa die Reinkarnation. All das, alle enthalten Elemente des Gnostizismus. Die Familie der Medicis, die Päpste hervorbrachte, sogar diejenigen, mit denen Martin Luther sich auseinandersetzen musste. Sie waren in Wirklichkeit Gnostiker. Als Eusebius damals die Bibel verfasste, die als ökumenische Grundlage dienen sollte, um die ganze Menschheit zusammenzubringen, stellte er offensichtlich eine Reihe von Exemplaren her. Einige dieser Exemplare landeten schließlich in der Bibliothek des Vatikan. Das bekannteste ist natürlich der Codex Vaticanus, der wahrscheinlich ein Überbleibsel dieses Dokuments ist, das ursprünglich von Eusebius verfasst wurde. Wie wir noch sehen werden, brachte Jerome dann eine lateinische Version, die Vulgata, heraus. Sie wurde zum Flaggschiff Roms. Das Vatikanus-Dokument ging verloren und wurde für Jahrhunderte unter anderen Büchern begraben, bis zu einer Zeit, in der es nützlich und ausgegraben wurde. Dieses Dokument enthielt viele Auslassungen des biblischen Textes. Der erste Teil von 1. Mose und auch der letzte Teil der Bibel fehlten. Es gab viele Veränderungen, aber das ist das Flaggschiff, das Aushängeschild der heutigen Übersetzer. Es wurde genau rechtzeitig gefunden, um der Bibel der Reformation etwas entgegenzusetzen. Aber dazu werden wir später kommen. Also erhob Rom den Anspruch, dass sie Zugang zu den ältesten Dokumenten hatten, auf die sie ihre Version der Schrift gründeten. Wenn wir das alles zum Gnostizismus zurückverfolgen, gibt es dabei viele kleine Nuancen und Einfügungen gnostischer Natur. Man muss nur lesen, was die okkulte Welt dazu meint. Blavatsky sagt zum Beispiel, dass die modernen Versionen, die sich ja auf den Text von Westcott und Hort stürzten, nur von einem Kabbalisten verfasst werden konnten. Mit anderen Worten, von jemandem, der dieses esoterische Wissen besitzt. Und sie erklärte, dass dieses Neuschreiben, in dem hier und da ein Wort geändert wird, der Aussage der Schrift eine völlig neue Bedeutung geben. Sie stimmt dadurch mehr mit dem gnostischen Denken überein. Diese Streitfrage, wer nun wirklich die Hüter der Manuskripte waren, die zu unserer Bibel führten, wird schon seit Jahrhunderten diskutiert. Und natürlich beansprucht Rom für sich, dass sie der Menschheit die wahre Heilige Schrift gaben. Aber ist das wirklich der Fall, oder ist das...
Also das kann nicht der Fall sein. Denn warum sollte die Bibel die ganze Zeit vor Rom warnen? Und dann bringen sie die Schrift hervor?
Ganz genau. Bezüglich dieser Sache ist etwas sehr eigenartig. Wenn wir uns ansehen, woher die Manuskripte kommen, dann gibt es zwei Linien von Manuskripten. Die westliche Linie mit all den Handschriften wie dem Vatikanus und Sinaiticus und dergleichen, samt ein paar Fragmenten, von denen sie behaupten, dass sie die Originale sind oder am engsten an der Unterschrift der Bibel sind. Und dann hat man diese riesige Menge an Manuskripten, die von der Kirche des Ostens kommt, dort, wo ja auch Antiochien lag. Die zwei Linien von Manuskripten stehen im Grunde nebeneinander. Sie widersprechen sich gegenseitig an sehr vielen Stellen. Und die Frage lautet, welcher Linie folgt man jetzt oder auch nicht? Der Geist der Weissagung ist dazu sehr eindeutig.
Stimmt,
dass die Linie, die wirklich der Hüter war, über die Apostel, über die Kirche des Ostens kam und von den Waldensern behalten wurde. Also müssen wir uns die Geschichte der Waldenser betrachten, denn das ist sehr wichtig.
Und das ist auch eine sehr strittige Geschichte.
Oh ja, sehr strittig. Und wir müssen genauso im Hinterkopf behalten, dass Rom ein Experte der Geschichtsumschreibung ist.
Oh, definitiv.
Will man etwa Dinge über die Heruler, Vandalen oder Ostgoten lesen, über irgendeine der Nationen, die ausradiert wurden, so gibt es keine Geschichte. Sie wurden vernichtet. Denn die einzige Geschichte, die wir haben, ist die, welche von Rom erfunden wurde.
Sie haben selbst eine Vorgeschichte und waren gut darin, Bücher zu verbrennen und dadurch Geschichte zu vernichten.
Richtig. Immer wenn wir Geschichte lesen, die nur aus diesem Stall stammt, muss man sicherstellen, dass man eine ganz besondere Brille aufsetzt, um herauszufinden, ob da etwas Wahres dran ist. Nimm doch nur die Geschichte der Reformation. Wie wurden sie verändert? Und Enzyklopädien, die umgeschrieben wurden und dergleichen. Dann wird es doch eine sehr fragliche Sache.
Vielleicht ist es einfach wichtig festzuhalten, dass jegliche Geschichte, die umgeschrieben wird, immer zu ihren Gunsten ausfällt.
Immer zu ihren Gunsten und zugunsten ihres Manuskripts. Gut, werfen wir also einen Blick auf diese Sache mit den Waldensern. Viele Jahre lang lehrte die katholische Kirche, dass die Anfänge der Waldenser im 12. Jahrhundert liegen. Dazu ein paar Zitate. Eines ist von 1915 von den Brothers of Mary. Sie verfassten eine Geschichte der katholischen Kirche für die Gemeinde und Hochschulen. Seite 115. Die Irrlehre der Waldenser datierte aus dem 12. Jahrhundert. Sie stammt von Valdez, einem reichen Kaufmann aus Lyon. Nun gut. Eine weitere Quelle, nämlich die Catholic Encyclopedia. Der wahre Gründer der Sekte war ein wohlhabender Kaufmann aus Lyon, der in frühen Dokumenten Valdez oder Waldo genannt wird, nachdem sie hauptsächlich aus Kreisen stammten, die nicht nur keinerlei theologische Ausbildung hatten, sondern denen es allgemein an Schulbildung mangelte, was unausweichlich, dass Irrtümer ihre Lehre verdarben. Es war auch genauso unausweichlich, dass die kirchlichen Autoritäten als Konsequenz ihrer evangelistischen Arbeit ein Ende machten. Das ist eine dieser unverfrorenen, arroganten Aussagen aus der Feder des römischen Katholizismus. Unter den Lehrirrtümern, die von ihnen verbreitet wurden, fanden sich das Leugnen des Fegefeuers, der Ablässe und der Gebet für die Toten. Dann sind wir ähnliche Ketzer, Martin. Zumindest was mich betrifft, bin ich sehr stolz, ein ähnlicher Ketzer zu sein. Denn im Wort Gottes findet man nirgends irgendetwas davon. Hier hat man diese typische theologische Arroganz.
Ja, diese Art von Arroganz bezüglich eines größeren Verständnisses.
Es ist eine Form von Gnostizismus.
Ganz genau.
Wenn diese Menschen beanspruchen, dass sie ein überlegenes Verständnis und theologische Ausbildung haben. Wenn man eine theologische Ausbildung braucht, um das Fegefeuer oder Ablässe oder Gebete für die Toten in der Bibel zu finden, muss man ein erfinderisches Genie sein.
So ist es.
Denn es ist nicht da.
Stimmt.
Das ist ganz typisch für ihre Denkweise. Martin, wenn sie die Geschichte auf diese Weise umschreiben, ist es möglich, dass einige Leute anfangen, diese Geschichte zu glauben, nämlich ohne sorgfältige Prüfung oder Nachforschungen, die etwas anderes beweisen könnten. Ist es nicht so? Sogar in unseren eigenen Reihen spiegelte sich diese Haltung in einem Artikel in der Zeitschrift Ministry wieder, in dem angedeutet wird, dass die Aussagen im großen Kampf in Bezug auf die Waldenser nicht korrekt seien. Nein, mehr als nur angedeutet. Sie sagten es runter raus. Historische Dokumente zeigen eindeutig, dass die Waldenser nicht, wie es Ellen White behauptete, schon 1000 Jahre existiert hatten. Sie leugnen hier den Geist der Weissagung, richtig?
Rundheraus, unverhohlen.
Ihre Blütezeit begann 11.700 und hörte 15.032 auf zu existieren. Sie verwenden wieder diese Argumente, dass sie aus dem 12. Jahrhundert stammen. Als sie mit einer anderen christlichen Gruppierung verschmolzen. Außerdem gibt es entgegen ihrer Behauptung keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass die Waldenser den Sabbat hielten. In ihren eigenen Aufzeichnungen beziehen sie sich eindeutig auf den Gottesdienst am Sonntag. Das stand im Februar 2000 im Ministry Magazine. Wenn es einer Ansicht wie dieser erlaubt wird, in unseren theologischen Kreisen zu zirkulieren, untergräbt das doch die Wahrhaftigkeit des Geistes der Weissagung. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Das ist doch unser Vers, nicht wahr?
Von da an kann es nur noch zum schlüpfrigen Abhang werden.
Es kann doch nur noch schlimmer werden. Ist es jetzt wirklich so oder ist es gar nicht so? Hier ist ein Artikel von Pierre Alex. Einige Anmerkungen zur Kirchengeschichte der früheren Kirchen des Piedmont. Gott bewahrt jedoch sein Wort in den Tälern des Piedmont. Es heißt hier nämlich, Rinaro Sacco, ein Offizier des Inquisition, gab Folgendes zu. Sie, die Waldenser, sind die Sekte, die es von allen schon am längsten gibt. Denn einige sagen, sie besteht schon seit der Zeit des Papst Silvester 335 nach Christus und andere, dass es sie schon seit der Zeit der Apostel gibt. Hier haben wir also eine historische Quelle, die direkt dem widerspricht, was Rom sagt und was wir gerade in Ministry Magazine gelesen haben. Das hier widerlegt deren Argumente völlig. Hier eine andere Quelle. Emilio Comba. Er schrieb 1889 über die Geschichte der italienischen Waldenser von ihren Ursprüngen bis zur Reformation. Ich habe Laien gesehen, die fast die ganzen Evangelien von St. Matthäus und St. Lukas kannten. Vor allem die Aussprüche unseres Herrn, sodass man kaum ein Wort sagen konnte, ohne dass sie es aus dem Gedächtnis weiter aufsagen konnten. Noch ein weiteres Beispiel, diesmal ein österreichischer Bauer. Ich habe einen Bauern gesehen und gehört, sagte der Inquisitor, der über diesen Sachverhalt berichtet, der das ganze Buch Hiob auswendig kannte, Wort für Wort, und ich kannte andere, die das Neue Testament perfekt auswendig wussten. Nun, Martin, diese Bauern, die nicht lesen konnten,
Ungebildete,
wussten mehr als die Theologen, richtig? Richtig, und wie Tyndall dem Papst sagte, ich will dafür sorgen, dass einer, der hinter dem Pflug hergeht, mehr von der Bibel weiß als du und die Schar deiner Kumpane zusammen. Dieses Argument, auf das wir heute so oft stoßen. Oh, er ist kein Theologe, er hat kein Recht, zu diesem Thema einen Kommentar abzugeben. Sie würden sogar Jesus loswerden wollen.
Sehr richtig, genau das passierte.
Genau das passierte, weil sie in diese Richtung argumentierten. Das ist eine ekklesiastische Überlegenheit, die nach solcher Arroganz riecht, dass es gar nicht wert ist, es zu erwähnen. Also lesen wir doch aus dem großen Kampf in der Ausgabe von 1888. Wieder haben wir das Denken einiger Theologen und den Geist der Weissagung. Der Glaube, der Jahrhunderte hindurch von den Waldensern bewahrt und gelehrt wurde, stand in scharfem Gegensatz zu dem von Rom verkündeten fälschlichen Lehrsätzen. Ihre religiöse Auffassung gründete sich auf das geschriebene Wort Gottes, auf die Grundsätze des wahren Christentums. Doch waren jene einfache Landleute in ihren dunklen Zufluchtsorten abgeschlossen von der Welt und an ihre täglichen Pflichten unter ihren Herden und in ihren Weingärten gebunden, nicht von selbst zu der Wahrheit gekommen, die im Widerspruch zu den Lehrsätzen und Irrlehren der gefallenen Kirche stand. Ihre religiöse Überzeugung war nicht erst neu angenommen worden. Das ist sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass sie sich das ausgedacht hatten.
Nein, sondern sie war ein Erbgut ihrer Väter. Sie kämpften für den Glauben der apostolischen Kirche, der einmal den Heiligen übergeben ist. Und dann diese erstaunliche Feststellung. Die Gemeinde in der Wüste und nicht die stolze Priesterschaft auf dem Thron Roms war die wahre Gemeinde Christi, der Wächter, der Schätzer der Wahrheit, die Gott seinem Volk anvertraut hatte, um sie der Welt zu übermitteln. Wer waren also laut dieser Aussage die Warnhüter des Wortes Gottes?
Die Waldenser.
Ja, die Waldenser. Hier haben wir zwei Ideologien, die aufeinanderprallen. Und wenn man heute mit dem Denken der Welt in Einklang stehen möchte, könnte man auf der falschen Seite dieser Streitpunktes landen, fürchte ich.
Leider. In den Augen der Welt wird man als Dummkopf dastehen. Doch tatsächlich hat man die Wahrheit auf seiner Seite, wenn man sich entscheidet, es nicht mit der Welt zu halten.
Das ist doch mit allem so. Mit der Evolutionstheorie ist das Gleiche, richtig? Man ist entweder auf der einen Seite des Streites oder auf der anderen Seite. Nun, zu der Aussage, die wir gerade gelesen hatten, dass sie nicht den Sabbat hielten. Wenn man zu den historischen Quellen geht, hielten sie definitiv den Sabbat. Aber einige Menschen lesen lieber, was sie lesen wollen, anstatt das, was sie lesen sollten, nicht wahr? Hier noch eine weitere Aussage. In der Lombardei, wo der Hauptsitz der italienischen Ketzer war, entstand eine einzigartige Sekte. Sie hatten die allergrößte Abneigung gegen die Herrschaft und Disziplin der Kirche Roms. Sie hielten das Gesetz Moses in allem, außer dem Opfern. Sie enthielten sich der Fleischsorten, die unter der mosaischen Regelung verboten waren, und feierten den jüdischen Sabbat. Das stammt aus An Ecclesiastical History, Ancient and Modern. Martin, es gibt Quellen, die sagen, dass sie den Sabbat hielten.
Tatsächlich gibt es Quellen, die noch älter als diese hier sind, aus dem 16. Jahrhundert.
Ja, es gibt viele. Es hängt also davon ab, was man lesen will und was man wiedergeben will und was das eigene Denken gut ist. Martin, ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn wir uns an die Bibel und das Zeugnis halten, dann sind wir auf einem sicheren Weg.
Wenn man an der Bibel, dem Geist der Weissagung, festhält, kann es durchaus passieren, dass man, abhängig von der Bibelübersetzung, die man verwendet, merkt, dass irgendetwas nicht so gut zusammenpasst.
Dass etwas abweicht.
Ja, und dann muss man eben hingehen und schauen, ob man nicht besser eine Bibel verwendet, die sich auf das richtige Manuskript stützt.
Richtig, und diese Auseinandersetzung wird es bis zum Schluss geben. Aber wenn man fest gegründet in den Zeugnissen ist und wenn man fest gegründet im Wort Gottes ist, dann müssen beide übereinstimmen. Und wenn sie nicht übereinstimmen, sollte einem das einen deutlichen Hinweis geben. Hier haben wir ein Zitat aus Truth Triumphant von G.G. Wilkinson. Die Waldenser waren so durch und durch ein Volk der Bibel, dass sie den siebenten Tag Sabbat jahrhundertelang als heiligen Ruhetag hielten. Zwei Jahrhunderte nach dem Papst Gregor der Erste, 602 nach Christus, in der Stadt Rom die Bulle gegen die Gemeinschaft der Sabbathalter herausgab. Warum sollten sie eine Bulle gegen das Halten des Sabbats herausbringen, wenn niemand den Sabbat gehalten hat? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Man kann Geschichte so oder so lesen. Hier ein weiteres Zitat aus dem großen Kampf. Die Waldenser waren das erste von allen Völkern Europas, die in den Besitz einer Übersetzung der Heiligen Schrift gelangten. Jahrhunderte vor der Reformation besaßen sie eine Abschrift der Bibel in ihrer Muttersprache. Das ist unglaublich, oder?
Ja.
Damit besaßen sie die Wahrheit unverfälscht und zogen sich dadurch in besonderer Weise Hass und Verfolgung zu. Martin, immer wenn du die unverfälschte Wahrheit hast, wirst du verfolgt werden. Das ist ein Versprechen.
So ist es.
Sie erklärten die römische Kirche für das abtrünnige Babylon aus der Offenbarung und erhoben sich unter Gefahr ihres Lebens, um seinen Verführungen zu widerstehen. Unter dem Druck einer langanhaltenden Verfolgung wurden etliche in ihrem Glauben schwanken und ließen nach und nach seine unterscheidenden Grundsätze fahren. Andere hielten an der Wahrheit fest. Auch in den finsteren Zeiten des Abfalls gab es Waldenser, die die Oberherrschaft Roms bestritten, die Bilderverehrung als Götzendienst verwarfen und den wahren Sabbat feierten. Unter den grimmigsten Stürmen des Widerstands bewahrten sie ihren Glauben. Obwohl von savoyischen Speeren durchbohrt und von römischen Brandfackeln versenkt, standen sie unentwegt für Gottes Wort und Gottes Ehre ein. Dieser Konflikt tobt schon seit dem Anfang und er ist auf gar keinen Fall vorbei.
Oh nein.
Er tobt immer noch.
Und er ist überall eingedrungen.
Waren nun alle immer treu? Nein, die Aussage ist unmissverständlich. Einige von ihnen gaben ihre Vorstellungen und besonderen Glaubenslehren auf und gingen den Weg der Welt. Und noch später, ja, da gaben sie den Sabbat auf.
Ja,
Aber in der Geschichte findet man ihn immer noch. Hier haben wir einen Artikel von Letters and Manuscripts. Nun, was hat Satan zu tun vor? Er schlägt vor, dass er fähig ist, diese Bibel zu verändern. Diese Gruppierungen, die vielen, wissen alles über den Himmel und dass sie die verschiedenen Ansichten über die Bibel hereinbringen können und sie werden eine Überarbeitung von ihr haben. Ihr werdet sehen, dass sie Revisionen der Bibel anfertigen werden, aber jeder von uns muss verständig auf dem Wort stehen. Wir können uns es nicht erlauben, nachlässig zu sein, sondern müssen diese schlichte Frömmigkeit besitzen, die für uns eine Tugend ist. Wir müssen sie besitzen. Noch einmal, es ist lebensnotwendig, dass wir zwischen dem Echten und dem Gefälschten unterscheiden. Du kannst mit 1000 Bibelübersetzungen ankommen. Wenn sie sich auf gefälschte Manuskripte stützen, werden sie alle gefälscht sein. Ganz egal, wie wunderbar die Poesie oder Sprache darin ist. Wenn sie sich nicht auf die richtigen Manuskripte stützen, sondern auf Verdrehungen, auf Gnostizismus und gnostische Einschübe, dann hat man ein Problem.
Ja, das Haus ist auf Sand gebaut.
Sagte der Geist der Weissagung vorher, dass sie es tun würden?
Ja.
Sollten wir also auf der Hut sein?
Definitiv. Wir sollten das logisch zurückverfolgen. Der Geist der Weissagung sagt, dass die Waldenser die Hüter des wahren Wortes waren. Welche Manuskripte hatten sie?
Richtig. Es ist interessant, dass die Reformatoren sogar die ganz früher in Genf waldensische Dokumente verwendeten, um ihre Bibel anzufertigen. Natürlich verwenden sie auch den Textus Receptus, der von Erasmus angefertigt worden war. Luther verwendet eine waldensische Bibel. Gott holt die Menschen dort ab, wo sie sich in ihrer Lebenserfahrung befinden und führt sie Schritt für Schritt immer höher. Gott lässt sie nicht dort, wo er sie zuerst fand, noch ruht sich Gottes Volk zufrieden aus, um dort zu bleiben, wo Gott sie fand. Martin, ich finde es interessant, dass die Bibel sagt, dass Gott uns aus dem Kot aufgelesen hat.
Ja, das ist wahr.
Wir können das nicht leugnen. Und so war es mit Luther. Er mag zuerst mit einer katholischen Bibel angefangen haben, aber als die Zeit für ihn gekommen war, eine Bibelübersetzung anzufertigen, benutzte er die Tempelbibel, eine waldensische Bibel. Es ist eine interessante geschichtliche Tatsache, dass mit dem Fortschritt der Reformation die Reformatoren übereinstimmend mit den Waldensern den Textus Receptus annahmen, die von den Jesuiten inspirierte Gegenreformation nahm die lateinische Vulgata und den Vatikanus an. Sie hatten den Sinaiticus noch nicht. Der musste 1844 noch gefunden werden, und zwar an einem Ort, wo er hingehörte, nämlich einem Abfalleimer. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieses Zitat stammt von Ted Schultz, Assault on the Remnant, was übrigens ein sehr interessantes Buch ist. Gnostizismus scheint für mich die Wurzel vieler unserer modernen Bibelversionen zu sein. Hier ist ein Zitat von Albert Henry Newman, A Manual of Church History, ein Handbuch der Kirchengeschichte. In den großen christologischen Auseinandersetzungen des 4. und nachfolgenden Jahrhunderte waren Alexandria und Antiochia immer Gegenspieler. Alexandria repräsentierte einen mystischen Transzendentalismus und unterstützte die allegorische Auslegung der Schrift. Antiochia bestand auf einer grammatikalisch-historischen Auslegung der Schrift und hegte keine Sympathie für mystisches Gedankengut. Nun, Paulus lehrte in Antiochia und er schrieb an seinen Freund Timotheus, dass er nichts mit der Gnosis zu tun haben sollte. Richtig?
Ja.
Nichts mit dieser fälschlich sogenannten Wissenschaft. Hier hatte man also diese Schriftgelehrten des 4. Jahrhunderts, die Dokumente des Origins verwendeten und Manuskripte herstellten, die jetzt zum Aushängeschild der modernen Bibel geworden sind, die jetzt produziert werden. Westcott und Hort stützten natürlich ihr Dokument, ihren griechischen Text, auf den Vatikanus, den sie Ozean der Reinheit nannten. Ich weiß ja nicht, auf was für einen Ozean er unterwegs war, denn für mich sieht es mehr nach einem verschmutzten Ozean aus, aber sei es drum.
Lass mich das kurz einwerfen. Das stammt alles aus der alexandrinischen Ecke. Oregon war aus Alexandria.
Richtig. Westcott und Hort waren verkappte Jesuiten. Daran gibt es keinen Zweifel. Genauso wie Kardinal Newman. Es ist interessant, dass diese Oxford-Bewegung später den Katholizismus zurück in die Kirche Englands brachte. Kardinal Newman verteilte diese kleinen Traktate und die Leute wurden misstrauisch. Immer wenn die Leute misstrauisch wurden, dass er ein verkappter Jesuit wäre, wettete er gegen das Papsttum und schrieb Artikel gegen den Antichristen. Und dann beruhigte sich alles wieder und jeder sagte, na, so schlecht kann er doch nicht sein, oder? Und als die Arbeit getan war, wurde er ein katholischer Kardinal. Hier ist ein Auszug aus Martin Kleins Buch Thou hast magnified thy word above all thy name. Die frühe christliche Kirche hatte ihr Hauptsitz in Antiochia, nicht in Alexandria. Genau genommen war Alexandria das Zentrum der heidnischen Philosophie des Gnostizismus, den man heute Spiritismus oder Okkultismus nennen würde. Interessanterweise sind die alexandrinischen Manuskripte tatsächlich katholische Manuskripte. Die zwei Hauptmanuskripte aus der alexandrinischen Familie sind der Codex Vaticanus und der Codex Sinaiticus. Der Vaticanus heißt so, weil er um 1475 in der Bibliothek des Vatikan gefunden wurde, gerade rechtzeitig, um der protestantischen Reformation etwas entgegenzusetzen. Der Codex Sinaiticus heißt so, weil er auf dem traditionellen Berg Sinai gefunden wurde, in einem katholischen Kloster. Einige Leute werden sagen, dass es kein katholisches Kloster ist, nicht wahr? Es ist ein orthodoxes Kloster. Aber wenn man zu dessen Wurzeln geht, war es wahrscheinlich ein katholisches Kloster.
Ja, es hatte seine Anfänge in der Zeit Justinians. Dazu gibt es eine Menge interessanter Geschichte.
Nun, Martin, eine der Bibeln, auf die sie sich sehr stark stützen, ist die Übersetzung der alten hebräischen Bibel ins Griechische. Diese wird Septuaginta genannt, wegen der, nennen wir es Legende, dass 70 Schriftgelehrte zusammengerufen wurden, um diese Übersetzung anzufertigen. Und sie taten das in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne. Deshalb nannte man sie Septuaginta oder LXX, was für 70 steht. Doch es waren eigentlich 72.
Ja, darüber gibt es auch eine Kontroverse. Es wird zwar die Übersetzung der 70 genannt, aber es waren 72 Übersetzer daran beteiligt.
Richtig. Diese Übersetzung ruft viel Verwirrung hervor. Denn sie vermischt die Zeitangaben völlig, die man beispielsweise im masoretischen Text findet, die wiederum in Übereinstimmung mit dem Geist der Weissagung stehen. Aber die Theologen lieben die LXX. Lesen wir noch etwas aus diesem Buch Thou hast magnified thy word above all thy name über die Septuaginta. Noch einmal, die Manuskripte, die du liest, entscheiden über deine Denkweise.
So ist es.
Die einzige Stelle, wo wir eine Erwähnung der Septuaginta haben, befindet sich in den Schriften von Origenes. Es gibt die Hexapala, die sechs Dokumente vergleicht, wovon eine diese griechische Übersetzung ist. Das ist wirklich die einzige Stelle, wo wir sie finden. Origenes war ein Gnostiker. Wir sind also wieder beim Gnostizismus. Lass uns das einmal lesen. Die Septuaginta enthält viele ernstzunehmende Probleme, die wir nicht als das treulich bewahrte Wort Gottes akzeptieren können. Die Mehrheit der LXX-Manuskripte gibt 167 als das Alter Methusalems bei der Geburt seines Sohnes Lamechs an. Im Hebräischen steht in 1. Mose 5, 25, 187 Jahre. Wenn jedoch Methusalem bei der Geburt Lamechs 167 war, Lamech wiederum 188 bei der Geburt von Noah und Noah 600 bei der Flut, wie es in der LXX steht, wäre Methusalem zum Zeitpunkt der Sintflut 955 Jahre gewesen. Nachdem er aber 969 Jahre lebte, diese Lebenszeit wird in beiden angegeben, verwickelt sich die LXX in den Irrwitz, dass sie Methusalem die Flut noch 14 Jahre überleben lässt. Das ist doch interessant, oder? Der Konstrukteur des Zeitschemas in der LXX verlängert die Chronologie der Patriarchen nach der Flut um 720 Jahre. Er verändert auch die Lebensspanne der Patriarchen in der ganzen Aufzählung, sowohl vor als auch nach der Flut. Das merkwürdige Ergebnis ist mit den drei Ausnahmen Enoch, Kenan, dessen Leben das seines Vaters nur um 5 Jahre überdauert, und Regu, dessen Alter bei seinem Tod dasselbe wie das seines Vaters ist, dass jeder einzelne der Patriarchen von Adam bis Abraham ein paar Jahre jünger als sein Vater stirbt. Könnte irgendetwas deutlich künstlicher als das sein? Sie nennen das Missing Link, weil es keinen Beweis für diese LXX gibt, als nur das, was man in den Schriften von Origenes findet.
Ich möchte dazu sagen, wenn man seine Zeitrechnung auf die LXX stützen möchte, denke ich nicht, dass das sehr erfolgreich sein wird.
Genau. Und deshalb haben wir immer diesen großen Streit, ob die Erde jetzt ungefähr 6.000 Jahre alt ist oder bis zu 10.000 oder irgendein Alter dazwischen hat. Wenn man an der Bibel und dem Geist der Weissagung festhält, und wenn ich Bibel sage, dann rede ich von Manuskripten, die als ursprüngliche Quelle akzeptiert wurden, und zufällig stimmen die auch noch mit dem Geist der Weissagung überein. Wenn wir weiterlesen, heißt es, die Septuaginta LXX ist wie das Missing Link in der Evolution. Jeder nimmt an, dass es irgendwo ist, aber keiner scheint es finden zu können. Denken wir daran, dass die Septuaginta angeblich eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments sein soll, die ungefähr aus dem Jahr 250 vor Christus stammen soll, aus der Jesus zitiert haben soll, als er auf Erden war. Das übrigens wurde auf Seite 90 als falsch widerlegt. Wenn Ihnen jedoch heute jemand etwas aus der Septuaginta zitiert, zitiert man tatsächlich aus dem Sinaiticus und dem Vatikanus, die frühestens aus dem 4. Jahrhundert nach Christus stammen, weil man das Manuskript von 250 vor Christus nicht gefunden hat. Das gibt es nicht, Martin.
Nein.
Es ist der mystische Vorläufer des Sinaiticus und des Vatikanus, von dem jeder annimmt, dass es ihn gibt, aber niemand kann ihn finden. Und so schlug die katholische Kirche aus dem gefälschten Brief des Aretäas und dessen Geschichte der Septuaginta Kapitel, um ihren verdorbenen griechischen Manuskripten Richtigkeit zu verleihen, indem sie es so klingen lassen, als ob sie Kopien der Bibel wären, die Jesus verwendete. Nun, sobald man anfängt, diese Dinge zu verstehen, dann sollte man doch auch an dem festhalten, von dem man weiß, dass es nicht gefälscht ist und woran keine höheren Kritiker herumdoktert haben. Im Wesentlichen ist die erste Septuaginta die fünfte Säule von Origenes Hexapla oder sechsspaltiger Bibel, die ungefähr von 245 nach Christus stammt. Die einzige wirklich bedeutungsvollen Manuskripte aus der Zeit vor Christus, die man fand, sind die Rollen vom Toten Meer. Sie werden mit Sicherheit nicht als Kopien der Septuaginta angesehen, sondern unterstützen vielmehr den Mehrheitstext. Diese Streitfrage wird so lange herrschen, solange wir Menschen haben, die denken, dass Textkritik einer elitären Gruppe vorbehalten ist und dass einfache Bauern wie die Waldenser kein Recht haben, sich in der Theologie zu versuchen. In Ted Schulzes Buch über den Angriff auf die Übrigen lesen wir: Im Gegensatz zur reinen und unveränderten Bibel der Waldenser lehnten Gelehrte wie Helvidius und Vagilantius Jeromes lateinische Vulgata nicht nur glänzlich ab, sondern deckten Jeromes Vorlieben für die Textkritik von Origenes und Eusebius auf. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Quelle. Origenes war ein Gnostiker und er veränderte viele Verse so, dass sie mit seinem Gnostizismus übereinstimmten. Jesus musste herabgestuft werden. Wir mussten emporgehoben werden. Die zentrale Stellung von Christus, die Göttlichkeit Christi, all das musste verringert werden. Das ist die Lehre der Schlange. Genau wie Eusebius einen griechischen Gegenentwurf für Konstantin anfertigte, gegen die griechische Vulgata gerichtet. Diese griechische Vulgata darf man nicht mit der lateinischen Vulgata verwechseln. Das sind zwei völlig verschiedene Schriftstücke. Die griechische Vulgata kommt aus der östlichen Familie. Sie kommt von Antiochia und aus dieser Region. Die Grundlage für die frühe waldensische Bibel war. So fertigte Jerome die lateinische Vulgata an, die der Gegenentwurf zur alten lateinischen waldensischen Bibel war, die man auch Vulgata nannte. Vulgata bedeutet Umgangssprache, die Sprache des Volkes. Jerome war ein Bewunderer von Eusebius, so wie Eusebius von Origenes. Hier haben wir die gnostische Verbindung. Größtenteils durch die Arbeit dieser drei Männer wurde die Grundlage für die Bibel Roms und für die meisten modernen Versionen gelegt, die heute existieren. Weißt du, als diese Schlacht um die Bibelübersetzung tobt, die die Protestanten benutzen, denn Martin Luther verwendet den Text Receptus, Tyndale verwendete den Textus Receptus. Die Schriften, die aus Genf kamen, verwendeten den Textus Receptus. Sie verwendeten die waldensische Bibel. Als die King James übersetzt wurde, verwendet man den Textus Receptus. Auch sie benutzten die waldensische Bibel, um diese Texte zu übersetzen. Da war Rom wutentbrannt. Dann fing man an zu sagen, es liegt auf der Hand, dass Rom gegen die Bibel ist. Doch Rom entgegnete, nein, nein, wir sind gegen die protestantische Version der Bibel. Martin, heutzutage macht es mich so traurig zu sehen, wie viele der Theologen sogar in unseren eigenen Reihen und an unseren eigenen Hochschulen die Schriftstücke bevorzugen, die aus dem Stall Roms kommen. Was den Aussagen des Geistes der Weissagung völlig widerspricht. Sehen wir uns ein paar Verse an. Daniel 8, Vers 14, das ist einer der Schlüsseltexte. Und er sagte zu mir, bis 2300 Tage, dann wird das Heiligtum gereinigt werden.
Das ist vielleicht einer der wichtigsten Texte für Siebenten-Tags-Adventisten.
Das ist der Ursprung der ganzen Bewegung. Nimmt man die modernen Versionen, dann verändern sie das. In der NIY steht dann, er sagte zu mir, es wird 2300 Abende und Morgende dauern, dann wird das Heiligtum wiedergeweiht werden. Es gibt einen Unterschied zwischen gereinigt und wiedergeweiht. Einen Riesenunterschied. Die King James übersetzt die Abende und Morgende mit Tagen. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass die King James in ihrer Übersetzung tatsächlich korrekt ist. Wir werden sehen, warum. Wenn man die TEV-Bibel nimmt, die im Grunde die Good News-Bibel ist, die Abkürzung steht übrigens für Today's English Version. So steht hier, ich hörte den anderen Engel antworten. Es wird 1150 Tage lang anhalten, während denen keine Morgen- und Abendopfer gebracht werden. Dann wird der Tempel wiederhergestellt werden. Das ähnelt wieder sehr dem Wiedergeweiht. Aber die Anzahl der Tage wurde halbiert. Sie erklären den Grund, warum sie das taten. Weil Abende und Morgende sich nicht auf Tage beziehen, wie es die King James hier sagt. Sie sagen, es bezieht sich auf die Abende und Morgenopfer. Es gibt also 2300 Abend- und Morgenopfer, was 1150 Tage ergeben würde. Das würde 1844 beseitigen. Es wäre einfach weg. Ist es also wichtig, welche Schriftstücke wir gebrauchen?
Es geht um Leben und Tod.
Da wird etwas eingeflößt, ein erster Schritt, den wir hier in der modernen Übersetzung finden. Bis man schließlich zum völligen Abfall gelangt. wie in der TIV. Und dann wird man es komplett los. Also die Kombination Abend und Morgen bezieht sich nirgends in der Bibel auf Opfer. Wenn es sich auf Opfer bezieht, dann steht da Morgen und Abend. Niemals der Abend und der Morgen. Abend und Morgen bezieht sich immer auf einen Tag, wie im 1. Mose. Es ward Abend und ward Morgen, der erste Tag. Und das sind buchstäblich Tage, 24-Stunden-Tage. Das ist eine absichtliche Verdrehung, die aus dem Stall der höheren Kritiker kommt, die wiederum von Rom beeinflusst sind. Im Buch von Ted Schulz lesen wir, in der Prophezeiung der 2300 Tage sehen wir eine eindeutige Verheißung des kommenden Messias, seiner Taufe, seiner Kreuzigung, seiner Einweihung des himmlischen Heiligtums und seines Betretens des Allerheiligsten zu Beginn des Voruntersuchungsgerichts im Jahre 1844. Halten wir hier etwas inne. Wenn es wahr wäre, dass es sich auf Abend- und Morgenopfer bezieht und die Tage damit auf 1150 halbiert werden müssen, dann wäre der ganze erste Teil der Prophezeiung, der sich auf den Messias, seine Ankunft und sein Werk bezieht, zerstört. Es kann einfach nicht sein. Die innewohnende Evidenz selbst sagt uns, dass das nicht so sein kann. Wenn das Datum 1844 von der prophetischen Landschaft verbannt wird, dann würde die vorgesehene Verkündigung der Drei-Engels-Botschaft mit seiner Warnung vor der Einnahme des Mahlzeichen des Tieres und der Sabbat-Sonntagsfrage ebenso verschwinden. Wenn man einige der modernen Versionen verwendet, kann man nie beim Datum 1844 ankommen. Viele moderne Gelehrte argumentieren, dass die 2300 Tage aus Daniel 8, Vers 14 tatsächlich 1150 Tage sind, weil die 2300 Abende und Morgende eine Bezugsnahme auf Abend- und Morgenopfer ist. Wenn die Bibel Opfer erwähnt, werden aber die Worte Morgen und Abend gebraucht, nicht Abend und Morgen, wie in Daniel Kapitel 8. Hier sind einige Beispiele dafür. Esra 3, Vers 3, Brandopfer am Morgen und am Abend. Hier bezieht es sich auf die Opfer, nicht wahr? 2. Chronik 31, Vers 3, für die Brandopfer am Morgen und am Abend. 2. Chronik 2, Vers 4, und Brandopfer zu Opfern am Morgen und am Abend. 4. Mose 28, Vers 4, das eine Lamm sollst du am Morgen opfern und das andere Lamm sollst du zur Abendszeit opfern. Wenn von buchstäblichen Tagen geredet wird, wie die buchstäblichen Schöpfungstage in 1. Mose Kapitel 1 heißt es, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. 1. Mose 1, Vers 5. In früheren Gesprächen bezog ich mich auf die Anstrengungen einiger Theologen, die Betonung der Übrigen wegzunehmen, die entstehen und nach 1844 eine Botschaft bringen würden, die die Drei-Engels-Botschaft ist. Das ist eine der Wege, wie sie das angreifen. Aber sie erkennen nicht, dass sie sich selbst ins Bein schießen. Denn wenn sie die zweite Hälfte der Prophezeiung zerstören, dann zerstören sie auch den ersten messianischen Teil der Prophezeiung. Die der Bibel innewohnende Evidenz sagt uns, dass unser Verständnis von 1844 völlig richtig ist. Und jeder Widerspruch widerspricht nicht nur dieser inneren Evidenz der Bibel. Er widerspricht auch dem Geist der Weissagung, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, ist kein Licht in ihnen. Hier ist ein weiterer sehr interessanter Vers, Martin. Wir lesen ihn in Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9, Vers 27, das ist die Hoffnung für alle. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Martin, there's a little word missing there, and that is the word. In den neuen englischen Versionen wurde der bestimmte Artikel herausgelassen, den wir hier oben in der KJV fett gedruckt haben. Weißt du, dass Blavatsky sagte, dass durch die Veränderung eines Wortes hier oder dort, Westcott und Hort sagten genau das Gleiche. Wir können die ganze Bedeutung der Schrift verändern. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Dieses kleine Wort, jeden, ist aus dem Evangelium von Lukas verschwunden. In Matthäus Evangelium ist es noch vorhanden. Und natürlich ist es ein Zitat aus dem Alten Testament. Dann heißt es oft, wo ist dein Problem? Wenn es in einem fehlt, es ist ja noch im anderen Evangelium. Aber die Bibel sagt ganz eindeutig, durch zwei oder drei Zeugen soll jedes Wort festgemacht werden. Wenn du jetzt den zweiten Zeugen aus dem Neuen Testament entfernst, dann hat man doch ein Problem, oder?
Und wie schlau das gemacht ist.
Ja, sehr.
Warum sollte man dieses eine Wort jetzt entfernen?
Lass uns einmal lesen, was sie selbst dazu sagten. Wie genau sie darüber nachgedacht haben. Warum haben sie aus das Gericht nur Gericht gemacht? Lass sie uns fragen. Canon Farrar. Wie Westcott und Hort war Farrar Mitglied im Apostelclub, der übrigens eine Geheimgesellschaft war. Er stellt fest, dass diese Auslassung absichtlich erfolgte. Hier ist sein Zitat. In der Auslassung des unberechtigten kleinen Artikels aus der Authorized Version durch die Überarbeiter liegt nichts weniger als die Lehre von der Existenz eines Zwischenzustandes. Anders gesagt, haben sie hier das Fegefeuer eingefügt. Einfach indem sie den bestimmten Artikel entfernt haben. Das ist doch schlau, oder?
Das hört sich wie der Feind an.
Ja, es hört sich ganz nach ihm an. Es war ja auch Absicht. Es ist kein Versehen. Martin, magst du dich auf Dokumente verlassen, die solche absichtlichen Auslassungen oder Einfügungen enthalten?
Nein, schon gar nicht, wenn mein Leben, mein ewiges Leben davon abhängt.
Gibt es nicht bestimmte Ermahnungen in der Bibel, sich nicht am Wort Gottes zu vergreifen, weil man sonst in ernste Schwierigkeiten gerät? Hebräer 1, Vers 3 ist ein weiterer interessanter Vers. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. So sagt die Schlachter und die King James Version. Nun, die NIV, RSV, NRSV, NLT, TEV, ASV, NASB, NBT, NAB lassen die Worte durch sich selbst aus. Warum? Denn damit entledigt man sich Jesus als einzigen Mittler und lässt andere Mittler wie die Heiligen oder Maria oder Priester, Päpste oder Prälaten zu. Wenn man zu dem Buch Celebration of Discipline von Richard Foster geht,
wir hatten ihn schon in einer früheren Folge erwähnt.
Richtig. Und er stützte sich natürlich auf die Renovare-Bibel. Weißt du, Martin, dass sogar in unseren eigenen Reihen von manchen gesagt wird, dass wir davon profitieren könnten, solche Übersetzungen zu lesen?
Sagte diese Person dir nicht, dass Foster genauso inspiriert ist wie Ellen White?
Richtig.
Das war...
Ja, das war jemand aus der Vereinigung. Er sagte mir, dass Richard Foster genauso inspiriert wie Ellen White war. Ich sagte ihm, dass ich ihm zustimme, aber diese Inspiration käme von unten und nicht von oben. Und man war sehr verärgert über mich. Aber hören wir uns an, was er sagte. Er ist jetzt schon verstorben. Den Nachfolgern von Jesus Christus wurde die Autorität verliehen, das Bekenntnis der Sünde zu hören und sie in seinem Namen zu vergeben. Hört sich das protestantisch oder katholisch an?
Katholisch.
Wir versuchten uns zu überzeugen, dass nur Gott die Sünde vergibt. Durch die Stimme unserer Brüdern und Schwestern wird das Wort der Vergebung gehört und schlägt in unseren Leben Wurzeln. Es gibt einen dritten Vorteil an der institutionalisierten Beichte, nämlich die Bußübung. Eine völlig römisch-katholische Lehre. Dadurch, dass die Worte durch sich selbst herausgenommen wurden, setzen sie sich selbst an die Position Gottes. Gnostizismus.
Gnostizismus in Reinkultur.
Das ist gnostisch und ein gnostisches Evangelium. wenn die NIV, RSV, NRSV, die NLT und all die anderen diese Worte auslassen, hat das einen gnostischen Ursprung. Im Grunde liest man ein Dokument mit gnostischen Elementen. Man kann nur schwer eine wichtige Lehre verteidigen, was das Wirken Jesu Christi betrifft und wo es stattfindet, auch wofür die Versöhnung steht und was es bedeutet, von deinen Sünden erlöst zu sein und nicht in deinen Sünden. Man hat sozusagen die volle Katastrophe. Noch ein weiteres Beispiel. Kolosser 1, Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Die NIV sagt, wie die Einheitsübersetzung, durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünde. Warum sollten sie durch sein Blut auslassen? Genau genommen ist es nicht durch die NIV, sondern die RSV, NRSV, TEV, NBT, NLT, ASV, ED, NAB, NLB, die all die Worte durch sein Blut auslassen. Nun, weil der Katholizismus lehrt, dass wir nicht durch das Blut des Lammes gerettet sind. Wir sind nur durch die guten Werke gerettet, wozu sich auch Maria qualifiziert. Oder jeder andere Heilige. Du kannst zu Papst Johannes Paul II. Beten. Er ist jetzt ein Heiliger. Papst Johannes Paul II.
Weißt du noch, wie Trump und seine Frau sich niedergebeugt und gebetet hatten bei diesem Schrein von Johannes Paul?
Richtig, das stimmt. Wenn man 3. Mose 17, Vers 14 liest, heißt es da, denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Nur weil Rom ein umgekehrtes Evangelium hat, heißt das doch nicht, dass ich das auch in der Schrift lesen muss.
Nein.
Ist es also wichtig, was für Manuskripte wir lesen?
Definitiv.
Definitiv ist es wichtig. Man wird ziemlich schnell gegen eine Wand laufen, wenn man die verkehrten gebraucht.
Bei mir ist dieses Thema schon so oft aufs Tapet gekommen. Ich habe ja in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass das einer der Gründe war, warum ich in Deutschland Redeverbot bekam. Es gibt buchstäblich Dutzende von Büchern, die zu diesem Thema geschrieben wurden. Ich habe ein ganzes Regal voll davon zu Hause. Und Martin, ich habe sie alle, jedes einzelne davon gelesen. Und ich habe auch die Gegenargumente gelesen, um fair zu sein.
Ja.
Und ich kann es einfach nicht glauben, dass unsere Theologen oder zumindest einige von ihnen sich von der höheren Bibelkritik und Manuskripttheologie einseifen lassen. Dass sie sich auf dieses Flaggschiff Roms, nämlich den Vatikanismus, den Sinaitikismus und eine Handvoll verdorbener anderer Fragmente stützen, um eine ganze Theologie aufzubauen, die ganz zufällig den Protestantismus und die Adventbewegung zerstört.
Ganz genau. Man kann nicht einmal all unsere Säulen des Glaubens bestätigen, wenn man die neuen Übersetzungen verwendet.
Richtig. Das ist wirklich ein ernsthaftes Problem. Sie können so viel bestreiten, wie Sie wollen. Schon die Logik sagt uns, dass der Ursprung eines Manuskripts das Problem zuallererst schafft. Und man kann tausende Übersetzungen haben, die sich auf gefälschte Handschriften gründen. Man kann zwar behaupten, dass das das Wort Gottes ist, aber doch nicht, wenn es dem Rest der Bibel widerspricht.
Und auch dem Geist der Weissagung.
Richtig. Wir lesen in Patriarchen und Propheten. Durch Gehorsam sollte das Volk seinen Glauben bezeugen. Wer auf die Erlösung durch die Verdienste des Blutes Christi hofft, muss sich vergegenwärtigen, dass er selbst auch etwas an seiner Seligkeit mitzuwirken hat. Durch die Verdienste des Blutes Christi. Das ist eine zentrale Säule der Erlösung. Wohl kann nur Christus uns von der Strafe der Übertretung loskaufen, aber wir müssen uns von der Sünde zum Gehorsam kehren. Diese Lehre, dass man nicht gehorchen könne, macht das ganze Evangelium hinfällig. Wenn Jesus sagt, geh und sündige nicht mehr, muss er damit wohl geh und sündige etwas mehr gemeint haben. Solange es dir leid tut, ist alles gut. Das ergibt doch keinen Sinn. Der Mensch wird durch Glauben errettet, nicht durch Werke, aber sein Glauben muss sich durch die Werke erweisen. Gott gab seinen Sohn, dass er als Sühnemittel für die Sünde stürbe. Er offenbarte das Licht der Wahrheit und den Weg des Lebens. Er schuf die Möglichkeiten und helfenden Verordnungen. Nun liegt es am Menschen, sich diese Gnadeweise zu bedienen. Er muss die Mittel der göttlichen Vorhersehung zu würdigen und anzuwenden wissen, indem er glaubt und Gottes Willen ohne Einschränkungen vollbringt. Zum Gesetz und zum Zeugnis.
Amen.
Martin, hier ist noch ein sehr interessanter Vers, nämlich Daniel 7, Vers 22. Bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Martin, das stimmt völlig mit der inneren Evidenz der Bibel und mit dem Geist der Weissagung überein.
Now Martin, this is absolutely in harmony with the internal evidence of the Bible and with the spirit of prophecy. The new translations, like the
New King James oder die NIV übersetzen es folgendermaßen: Bis der Hochbetagte kam und Gericht zugunsten der Heiligen des Allerhöchsten gehalten wurde und die Zeit für die Heiligen kam, das Reich in Besitz zu nehmen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einem Gericht zugunsten der Heiligen des Allerhöchsten und das Gericht wird den Heiligen gegeben, oder?
Ja.
Die NIV sagt, bis der Hochbetagte kam und Gericht zugunsten des heiligen Volkes des Allerhöchsten sprach, das hört sich wie Chora an, und die Zeit kam, dass sie das Reich in Besitz nahmen. Hier hat man also zwei moderne Übersetzungen, die es anders als die King James wiedergeben. Lass mich eines gleich klarstellen. Die Leute sagen immer, dieser Veit ist ein eingeschworener King James-Mann. Nein, ich bin ein eingeschworener Mann des Textus Receptus, wenn es zum Neuen Testament kommt. Das ist ein sehr großer Unterschied, denn es gibt viele Sprachen, in die der Textus Receptus übersetzt wurde.
Ja, aber leider gibt es eben auch Übersetzungen wie die New King James Version, die zwar auf dem Textus Receptus basiert
und in diesem bestimmten Fall den Handschriften von Rom folgt. Martin, warum ist das wichtig? Denn dieser Text reiht sich in das ein, was wir ganz deutlich im Buch Offenbarung lesen. Denn wenn Christus kommt, werden die Bücher den Heiligen übergeben werden, damit sie das überprüfen können. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, sagt uns Paulus? Die King James Bibel stellt das ans Ende der Welt. Wogegen das, was die neuen Übersetzungen daraus machen, etwas ist, was beim Voruntersuchungsgericht noch vor dem Kommen Christi stattfindet. Leider haben es sogar einige unserer eigenen Studienbibeln, die die New King James Bibel benutzen, falsch. Und sie wenden es ebenfalls auf das Voruntersuchungsgericht und nicht auf das Kommen Christi an. Trotz der Tatsache, dass es der Geist der Weissagung auf das Kommen Christi anwendet. Lass uns das lesen. Es steht im Sovereign Watchman vom 14. März 1905. Das Gericht während des Millenniums. Während der 1000 Jahre zwischen der ersten und zweiten Auferstehung findet das Gericht über die Gottlosen statt. Daniel erklärt, dass beim Kommen des Hochbetagten den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergeben wurde. Hier zitiert sie Daniel 7, Vers 22. Zu dieser Zeit reagieren die Gerechten als Könige und Priester vor Gott. Johannes sagt in Offenbarung, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Zu jener Zeit werden, wie von Paulus vorhergesagt, die Heiligen die Welt richten. Vereint mit Christus richten sie die Gottlosen, indem sie deren Taten mit dem Gesetzbuch der Bibel vergleichen und jeden Fall gemäß der Taten entscheiden, die jeder in seinem Körper beging. Auch Satan und die bösen Engel werden von Christus und seinem Volk gerichtet. Martin, auch hier haben wir wieder ein Paradebeispiel dafür, dass der Geist der Weissagung in völliger Übereinstimmung mit der Übersetzung der King James Bibel ist, wie wir sie in Daniel 7, Vers 22 vorfinden. und völlig von allen anderen abweicht. Warum ist das so, dass sogar einige unserer Leute mit den weltlichen Übersetzungen mitgehen und dabei den Geist der Weissagung verneinen? Wir können uns das nicht leisten. Wenn wir verstehen und lehrtechnisch Einheit haben wollen, müssen wir das, was wir glauben, auf die Bibel und das Zeugnis gründen. Diese Vorstellung, dass man ein Theologe sein müsse, um Textkritik zu verstehen, macht keinerlei Sinn. Denn wenn deine Grundlage ein Dokument ist, das Gnostizismus enthält, dann ist es ganz egal, wie man zur Wahrhaftigkeit eines Textes argumentiert. Er ist einfach unannehmbar. Denn es gibt nur eine Linie, die den Stempel der Billigung trägt. Und wir wissen, woher diese Linie kam. Sie begann bei den Jüngern, über die Waldenser und dann zur Reformation. Es ist einfach undenkbar, dass Gott den Reformatoren die falschen Handschriften geben würde, um darauf die wichtigsten Lehren zur Erlösung zu stellen. Und dass das System, über das Gott sagt, dass es der Antichrist ist, dann der Hüter von Gottes Wort wäre, das ist doch undenkbar.
To the Reformers. And that the system that he claims to be the Antichrist will be the one that is the custodian of his word. It is unthinkable.
Ich möchte das noch einmal wiederholen. Das ist unlogisch.
Absolutely.
Richtig.
Das wäre so unlogisch. Man muss das doch auch logisch betrachten. Und um Logik anzuwenden, muss man kein höherer Kritiker sein.
Ganz genau. Wie wichtig ist es also, die Sprecher der Kritiker zu verstehen? Und wie wichtig ist es, dass wir Griechisch und Hebräisch verstehen? Ist ein Verständnis von Griechisch und Hebräisch für die Interpretation erforderlich? Hier ist ein Kommentar des Komitees für Probleme der Bibelübersetzung. Sie schrieben, das Problem ist, wie man den Teil, da wird ein griechisches Wort erwähnt, mit dem nachfolgenden Infinitiv wieder ein griechisches Wort übersetzen sollte. Das ist eine Konstruktion ohne Artikel und somit ein adverbialer Teil. Ted Schulz schreibt dazu, die meisten Bibelleser werden solche Erklärungen nicht erhellend finden. Eine verschleierte Botschaft, die das Komitee anscheinend rüberbringen wollte, war wohl, wenn man nicht Griechisch kann, ist man nicht qualifiziert, zu versuchen, die Schrift auszulegen und bestimmt nicht dazu qualifiziert, die Wahrhaftigkeit irgendeiner Bibelversion zu beurteilen. Und genau diese Haltung sah ich mich auch jedes Mal gegenüber. Einfacher, schlichter Glaube an das Wort Gottes und den Geist der Weissagung, die in einer Übersetzung übereinstimmen und bei einer anderen Nicht-Übereinstimmung, ist kein Argument, sondern man bekommt Argumente wie das hier. In Letters and Manuscripts, Band 12, lesen wir, es ist von viel größerer Konsequenz, dass Studenten das Wort Gottes studieren, als dass sie Griechisch oder Latein studieren. Einige mögen das Studium dieser Sprachen erfolgreich betreiben, vor allem Griechisch, doch sollten sie sich nicht über das Wort Gottes stellen. Ich glaube, dass viele Leute es sehr schwer finden, sich selbst nicht über das Wort Gottes zu stellen und dann die Argumentation der höheren Kritiker akzeptieren und das in das Denken der übrigen selbst einführen. Ich hätte einen Vorschlag, der mit dieser letzten Aussage übereinstimmt. Lasst uns an dem Wort festhalten, wie es geschrieben ist. Auf der Grundlage dessen, was Gott den Reformatoren gab und dass wir gnostische Schriften, die sich auf gnostische Gesinnung gründen, denen überlassen, die darin zu schwelgen wünschen und es wünschen, sich selbst über ihre Mitmenschen kirchlich zu erhöhen und einen Standard zu erreichen, den nur sie erreichen können, während alle anderen Gojim oder Neulinge sind.
And to set a standard that only they can reach and all the rest are Goyim or catechumens. As Tyndall said,
so wie schon Tyndall sagte, einer hinter dem Pflug wird mehr über die Schrift wissen als viele Päpste, Prälaten und höhere Kritiker. Möge Gott uns bewahren, dass wir an der Schlichtheit des Wortes festhalten. Und es ist auch notwendig, dass wir bei diesem Thema einig werden.
Ja, weil die Zeit kurz ist.
Ja.
Wir müssen das endlich beiseite räumen, damit wir anfangen können, den lauten Ruf zu geben.
Wie kannst du den lauten Ruf geben, wenn du die Marschbefehle der Übrigen nicht kennst? Wenn du das nicht weißt, kannst du doch nicht Teil des lauten Rufs sein. Denn der laute Ruf besagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Sie ist gefallen, sie ist gefallen. Und die Botschaft des dritten Engels lautet, das Mahlzeichen nicht anzunehmen. Wenn man das nicht glaubt, was die Bibel und der Geist der Weissagung zu diesem Thema sagen, wird man im ganzen Schlamassel zugrunde gehen. Lasst uns einig werden über das, was die Pioniere verstanden hatten, was sie zum Teil ihrer Lehre machten und was Gottes Volk als Erbe übergeben wurde, auf der Grundlage des Wortes und des Geistes der Weissagung.
Ja.
Da liegen unsere Marschbefehle. Möge Gott uns Weisheit geben, damit wir uns vereinen, eins werden über das, was schon durch Gebet und Studium herausgefunden und etabliert wurde. Lass es uns nicht nur deshalb annehmen, weil sie es sagten, sondern lass es uns selbst nachprüfen und es verinnerlichen. Und dann können wir eine Stimme vor der Welt haben.
Amen.
Sollen wir beten?
Bitte.
Himmlischer Vater, bitte hilf uns zu verstehen, dass du uns für unsere Zeit ganz besondere Ratschläge gegeben hast. Herr, wenn wir es beiseite schieben und mit der höheren Kritik mitlaufen und alles auf die Waagschale legen und vieles wirkungslos machen, wie können wir da Einheit haben? Herr, gib uns Einheit in der Wahrheit und nicht Einheit in Spekulationen und im Irrtum. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.